Am Wochenende findet ja hier in Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Parallel dazu veranstalten Sie ja mit ganz vielen anderen die Konferenz, bevor es zu spät ist. Warum war es denn Ihnen und den anderen MitorganisatorInnen wichtig, genau jetzt diese Konferenz auch eben hier in Erfurt auszurichten?
Es war uns wichtig, weil wir in einer Situation sind, wo mit den anstehenden Landtagswahlen unter anderem in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal wir tatsächlich eine Situation erleben, wo die AfD nicht nur in allen drei Bundesländern, in denen Landtagswahlen anstehen, stärkste Kraft ist, sondern in Sachsen-Anhalt auch die zumindest reale Möglichkeit einer Alleinregierung durch die AfD besteht. Das ist jetzt natürlich nur noch ein letzter Warnruf und viele von uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich jetzt an der Tagung beteiligen, arbeiten schon lange zur fundamentalen Rechtsverschiebung in Politik und Gesellschaft. Aber es ist doch noch mal ein Punkt, wo wir sagen, hier stehen wir vor einer historischen Situation, an der etwas entschieden wird. Und wir stehen vor einer historischen Situation in Thüringen. Das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Kollegen und Kolleginnen von der Universität Erfurt, aber auch der Universität Jena, vor der Haustür zu sagen, das können wir nicht einfach unkommentiert vorübergehen lassen. Der Kontext Thüringen ist auch deshalb wichtig, weil wir hier aus der Vergangenheit lernen können. Thüringen war das Land, in dem die NSDAP als erstes mit an der Regierung beteiligt war, schon 1930, damals den sogenannten Volksminister stellend. Und aus dieser Geschichte kann man viel lernen, wie Faschismus stark wird und was es auch für Wissenschaft und Bildung bedeutet.
Wissenschaftliche Debatten, die finden ja meist an Hochschulen oder in Fachpublikationen, in wissenschaftlichen Konferenzen statt. Mit dieser Konferenz, bevor es zu spät ist, gehen Sie ja ganz bewusst in den öffentlichen Raum, an den Erfurter Zughafen. Welche Rolle kann denn oder sollte auch Wissenschaft in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Ihrer Meinung nach spielen?
Ich denke, dass Wissenschaft in dieser Situation in ganz unterschiedlicher Weise gefordert ist. Wir verstehen uns tatsächlich als öffentliche Wissenschaft. Es ist ein öffentliches Wissenschaftsevent, genau mit dem Ziel, die Analysen, die wir haben, aus der Uni herauszubringen. Denn es sind ja Analysen, die uns helfen zu verstehen, warum wir eigentlich in der Situation sind, in der wir gerade sind. Also die helfen zu verstehen, was sind die Hintergründe des Erstarkens rechtsextremer Kräfte, was sind die Folgen für die Demokratie, was sind aber auch mögliche Ansatzpunkte, die Demokratie zu stärken. In der Hinsicht ist es ein Event, das jetzt auch nicht, weil wir das immer wieder gefragt werden, die Anhängerinnen oder Wähler und Wählerinnen der AfD adressiert. Also wir denken nicht, dass die da zum Zughafen kommen und wir sie jetzt eines Besseren belehren, sondern es ist ein öffentliches Wissenschaftsevent, das sich an alle richtet, die der fundamentalen Rechtsverschiebung etwas entgegensetzen wollen. Und damit ist das natürlich ein ganz breites Spektrum von Menschen, die einfach in Erfurt davon mitbekommen, von Menschen, die in der Lokalpolitik aktiv sind, in zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch von natürlich unorganisierten Menschen, die sagen, nee, das wollen wir nicht.
Wenn sich jetzt Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen halt eben auch so deutlich in gesellschaftliche Debatten einbringt, dann kommt ja auch gerne mal der Vorwurf von so mangelnder Neutralität. Ist Ihnen vielleicht jetzt auch gar nicht mal nur mit Blick auf die Konferenz, sondern auch so, Sie beschäftigen sich ja schon seit längerer Zeit mit diesen Themenbereichen, ist Ihnen schon mal dieser Vorwurf begegnet? Und wenn ja, ja, wie reagieren Sie darauf?
Wir reagieren insofern darauf, als dass die Freiheit von Forschung und Lehre ein durch das Grundgesetz geschütztes Gut ist und in dieser Hinsicht gar keine politische Neutralität von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefordert ist. Wir sollen nicht neutral sein, sondern wir sind verpflichtet, qualitativ hochwertig und methodisch nachvollziehbar zu forschen. Transparent zu machen, wie wir zu Analysen und Ergebnissen kommen. Und das heißt in diesem Fall natürlich auch, transparent zu machen, dass und warum Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, der Philosophie in der AfD eine antidemokratische und auch verfassungsgefährdende Partei sehen. Und das ist eben ein Wissen, mit dem wir auch aus der Uni rausgehen wollen. Und ein zweiter Punkt ist uns noch extrem wichtig. Einerseits sind wir natürlich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im öffentlichen Dienst auch in besonderer Weise dem Schutz der Demokratie und des Rechtsstaates verpflichtet. Und wir haben eine Menge dazu beizutragen, zu verstehen, warum wir eigentlich in der Situation sind, in der wir sind. Warum wählen Menschen die AfD? Warum verfängt das Angebot von Rechtsextremen? Und da haben wir zunehmend gesehen, dass der öffentliche Diskurs, die politische Debatte, aber auch die mediale Debatte sehr stark nur zwei Stränge kennt. Nämlich einmal die da in Berlin oder die Politiker streiten zu viel und in die Migrationsfrage muss gelöst werden. Und beides verdeckt die Hintergründe, die viel, viel komplexer sind, warum rechtsextreme Parteien erstarken. Das heißt, es kann nicht nur darum gehen, den Status quo zu verteidigen, sondern unsere Analysen können dazu beitragen, zu zeigen, warum entsteht Frustration mit der liberalen Demokratie? Warum ist es ein Problem, wenn Menschen politische Gleichheit versprochen wird in einem System, das aber immer Ausschlüsse und Ungleichheit erzeugt? Wie gehen Menschen mit komplexen Krisensituationen um? Klimawandel, Digitalisierung, Inflation, Wirtschaftskrisen, neue Kriege? Und warum wird eine solche Überforderung immer wieder auch auf Schwächere umgeleitet und äußert sich dann in Flüchtlingsfeindlichkeit oder der Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen. Diese Zusammenhänge zu verstehen, nicht um die Reaktion zu entschuldigen, sondern um fragen zu können, wie muss eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der Menschen keine rechtsextremen Parteien wählen. Dazu haben wir so viel zu sagen und so viel geschrieben, dass wir das mit einem breiteren Publikum diskutieren wollen.
Wenn es in so Debatten um die hohen Zustimmungswerte der AfD zum Beispiel geht oder auch andere vergleichbare Parteien in anderen Ländern, dann gibt es ja immer, habe ich den Eindruck, so zwei Erklärungsansätze, ne? Von individuellen oder halt auch strukturellen Ursachen. Wenn ich mir jetzt aber den Erfolg der AfD bei den WählerInnen angucke und genauso aber auch den Erfolg der AfD derzeit jetzt noch als Oppositionspartei ja tatsächlich schon politische Diskurse und auch politische Realitäten zu beeinflussen, dann frage ich mich immer, ob die AfD eigentlich nicht nur ein Symptom eines viel tiefgreifenderen Problems ist.
Wenn wir fragen, warum die AfD so stark ist, dann kommt man nicht drum herum zu analysieren, in was für einer Gesellschaft wir leben. Insofern ist die AfD definitiv Symptom eines tiefer liegenden Problems. Wichtig ist auch, wenn wir verstehen wollen, warum die AfD so stark ist, dass man nicht immer versucht, genau eine Ursache zu finden, die dann für alle Menschen zutrifft, sondern zu sehen, es gibt unterschiedliche Erklärungen und die gelten dann auch für unterschiedliche Spektren im Wähler- und Anhängerinnenspektrum. Ne? Also es gibt Menschen, die definitiv auch Privilegien verteilen, die die Ressourcen und das Land nicht mit Eingewanderten teilen wollen. Es gibt Menschen, die verunsichert sind, weil sie nicht wissen, wie sie bis zum Monatsende kommen sollen und vor dem Hintergrund den Eindruck haben, sie können sich keine Gedanken über das Ende der Welt, Stichwort Klimapolitik, machen. Es gibt viele, die eine Kritik an den bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnissen haben, aber keine Artikulation dafür finden und dann sozusagen die AfD als fundamentale Opposition, als Ventil nutzen. Also das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt auch manifest autoritäre Einstellungen in der Gesellschaft. Das wissen wir schon sehr lange aus ganz unterschiedlichen Erhebungen zum Extremismus der Mitte, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das sind Einstellungen, die sich lange nicht notwendig in die Wahl einer rechtsextremen Partei übersetzt haben, aber das zunehmend tun. Das heißt, wir müssen diese Komplexität der Gründe verstehen, aber es ist genauso, wie Sie es gerade formuliert haben. Es reicht eben nicht zu sagen, man versucht die AfD einfach nur abzuwehren oder, was ja auch gerade im Themenfeld Migration passiert, zu sagen, wir machen einerseits eine Brandmauer gegenüber der Partei, holen aber sozusagen deren Inhalte einer extrem rigiden Migration- und Flüchtlingspolitik quasi auf die eigene Seite. Also wenn man quasi auf der eigenen Seite zündelt, könnte man sagen, dann nutzt auch jede Brandmauer nichts. Das alles zusammenzudenken und dann zu fragen, was ist es denn an den Verhältnissen, was so viel Frust erzeugt? Wir sind in einer Situation, wo sich bei vielen Wähler und Wählerinnen und Anhängerinnen der AfD so etwas wie eine Zerstörungslust zeigt. Das haben unter anderem meine Kollegen und Kolleginnen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey erzeugt. Also, dass es ein Interesse daran gibt, dass das, was ist und was quasi als dominante Politik in der liberalen Demokratie erlebt wird, dass das zerstört wird. Und da geht es tatsächlich weniger um einzelne Inhalte. Und genau mit dieser Form von Radikalopposition ist die AfD erfolgreich. Und wir müssen nun analysieren, warum gibt es ein solches Interesse? Warum gibt es eine solche Zerstörungslust? Warum gibt es einen solchen Frust mit der liberalen Demokratie? Und da muss man sich natürlich auch die Geschichte der jüngeren Vergangenheit angucken. Wir haben jahrelang erlebt, insbesondere in der Regierungszeit von Merkel, aber auch danach, dass viele Entscheidungen in der Politik wortwörtlich als alternativlos kommuniziert werden. Kürzungen im Sozialstaat, Steuersenkungen für Unternehmen, all diese Politiken werden als aus wirtschaftlichen Gründen alternativlos gerahmt. Ganz unabhängig davon, was man von diesen Politiken inhaltlich hält, heißt das aber, dass man immer wieder vermittelt hat, dass bestimmte Fragen zu wichtig sind, als dass man sie im politischen und demokratischen Streit klären könnte. Sie sind als quasi Sachfragen, als alternative Sachfragen vermittelt worden. Und in dieser Weise, gerade in wirtschaftspolitischen Punkten, zu vermitteln, es gäbe gar keine Entscheidung, ist zutiefst antidemokratisch. Und vor diesem Hintergrund auch nicht ganz zufällig, dass die AfD, als sie noch eine ganz andere Partei war, sich trotzdem den Titel Alternative für Deutschland gegeben hat. Und da müssen sich auch die anderen politischen Akteure befragen, was sie eigentlich vermitteln, wenn sie Entscheidungen als alternativlos kommunizieren. Und letzter Punkt hier, wir müssen uns angucken, dass wir unter Bedingungen leben, in denen viele Menschen, die über wenig Bildung, über wenig Einkommen, über wenig oder gar kein Vermögen verfügen, dass wir aus vielen empirischen Analysen wissen, dass diese Menschen auch sehr viel weniger politisch gehört werden, dass ihre Anliegen weniger aufgegriffen werden. Über solche Funktionsdefizite der Demokratie müssen wir sprechen, um zu verstehen, warum rechtsextreme Akteure stark werden.
Wir haben eben gerade schon mal über die Themenbreite gesprochen, die halt auch an dem Freitag bei der Konferenz in den mehreren Stunden ja auch eine Rolle spielt. Und ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, dass es nicht so monokausal irgendwie versucht wird, an die Analyse ranzugehen. Das heißt ja aber auch, Sie haben es auch schon gesagt, zahlreiche WissenschaftlerInnen sind da wirklich am Freitag da. Es finden ja dann immer 3 Panels parallel statt. Es ist wirklich ein dichtes Programm mit wirklich auch viel wissenschaftlichem Know-how und mit vielen Personen, die da zusammenkommen am Freitag. Wie sind Sie denn ja bei der Einladung der Referentin vorgegangen und wie ist es Ihnen auch gelungen, ja die vielen, vielen Leute dann auch für die Konferenz zu gewinnen?
Ja, das war wirklich eine extrem tolle Erfahrung, zumal wir gar nicht so einen langen Vorlauf hatten. Wir sind insgesamt wirklich mit 40 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor Ort im Erfurter Zughafen Sie haben schon angesprochen, in 9 Foren, wovon immer 3 parallel stattfinden, ganz unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren und Analysen ganz unterschiedlicher Art Raum zu geben. Wir haben uns im Vorbereitungskreis mit Wissenschaftlerinnen aus Jena und Erfurt, aber auch Kollegen und Kolleginnen aus Berlin und anderen Orten zusammengefunden und dann erstmal so überlegt, was sind die Themenfelder, die auf jeden Fall vorkommen sollen. Die großen Themen, die AfD bespielt, insbesondere natürlich das ganze Themenfeld Anti-Migrations- und Anti-Flüchtlingspolitik, aber auch die Anti-Klimapolitik der AfD, die Geschlechterpolitik und das, was als Antigenderismus propagiert wird. Also, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen uns auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist aber nicht alles. Sie haben es schon angesprochen, ne? Wir fragen auch in einem eigenen Forum, wer wählt eigentlich die AfD? Wer könnte anders wählen? Was wissen wir über diese Wählerstruktur? Wir fragen auch, wie sieht es eigentlich ganz konkret in Ostdeutschland aus? Was wäre, wenn die AfD zum Beispiel in Sachsen-Anhalt an die Macht kommt? Wir gucken aber auch zurück. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir wollen keine einfache Parallele ziehen. Wir sind nicht jetzt 1933, aber wir können aus der Geschichte lernen. Konstellationsvergleiche, historische, machen immer Sinn. Und in Thüringen haben wir nun mal die Situation, dass da die NSDAP bereits 1930 mitregiert hat. Wir haben also ein Forum, das fragt, was geschah eigentlich zwischen der Thüringer Regierungsbildung und der Machtübernahme 1933. Wir fragen aber auch, und auch das ist extrem wichtig, wie kann eigentlich eine wehrhafte Demokratie aussehen und was können wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu sagen? Wir diskutieren, das ist natürlich ein Dauerbrenner bei Diskussionen um die AfD, Sinn und Aussichten eines AfD-Parteiverbotes. Wir fragen aber auch, was ist und wie kann ziviler Ungehorsam in einer Parteiendemokratie aussehen, wenn eine Partei selbst demokratiefeindlich und den Rechtsstaat und die Menschenwürde gefährdend ist. Also so gesehen ist es ein breites Spektrum, das nicht nur die Inhalte thematisiert. Und wir fragen auch, erleben wir so etwas in Gestalt der AfD, wenn wir in Deutschland bleiben, aber sicherlich auch, wenn wir Richtung USA gucken oder uns die vielen Jahre unter Orban in Ungarn angucken, erleben wir so etwas wie einen neuen Faschismus. Das ist natürlich ein großes Wort, mit dem man sehr vorsichtig umgehen sollte. Aber wir sehen derzeit, dass zentrale Merkmale von Faschismus, Verschwörungsdenken, Gewaltverherrlichung, Antipluralismus, Verachtung des Rechtsstaates, dass wir zentrale Elemente faschistischer Politik bei rechtsextremen Parteien beobachten können. Und wir sehen, dass es völlig neue Entwicklungen gibt. Die extreme Vermögenskonzentration im Bereich der Digitalisierung, der große Einfluss von Tech-Eliten, wenn man sich die Entwicklung in den USA auch mit Elon Musk anguckt. Und deswegen fragen wir, ist das etwa so etwas wie ein neuer Faschismus? Wir fragen das mit Fragezeichen, weil wir genau das diskutieren wollen. Und unser Anliegen ist es zu zeigen, es ist vielschichtig, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, die Inhalte analysieren, die Frage der Demokratie und Verfassungsfeindlichkeit in den Blick zu nehmen, zu analysieren, wo und wie bedroht ist die Demokratie und was sind Alternativen dazu, aber eben auch zu fragen, warum reicht es nicht, das, was wir haben, zu verteidigen, sondern die liberale Demokratie quasi nach vorne zu verteidigen und zu sagen, wie müsste eine Gesellschaft aussehen, wo Menschen an diesem politischen Angebot nicht interessiert sind. All das hoffen wir mit hoffentlich vielen Menschen in Erfurt diskutieren zu können. Denn öffentliche Wissenschaft heißt immer auch, dass das keine Einbahnstraße ist. Wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind angewiesen auf den Austausch mit Menschen, die vor Ort, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im bürgerschaftlichen Engagement, die in der Freiwilligen Feuerwehr, die in der Lokalpolitik mit den Rechtsverschiebungen vor Ort konfrontiert sind. Wir sind angewiesen auf deren Erfahrungen und den Austausch und wir hoffen, dass das Event im Zughafen das ermöglicht.
Ohne jetzt auf jede einzelne Gesprächsrunde und Diskussion einzeln einzugehen, würde ich noch mal kurz auf das Panel eingehen, was Sie ja auch selbst moderieren werden, den Buchsalon. Der trägt ja im Titel einen Begriff, der jetzt gerade eben auch schon gefallen ist und der vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Thüringer AfD immer wieder fällt, nämlich Faschismus und faschistisch. Was erwartet denn die Leute bei dem Buchsalon, den Sie am Freitag dann bei der Konferenz, bevor es zu spät ist, auch moderieren werden?
Ja, es erwartet die Leute tatsächlich die Diskussion von zwei Büchern, deswegen auch Buchsalon. Wir haben zwei Wissenschaftlerinnen und Autorinnen in dieses Forum eingeladen, die beide gerade Monografien veröffentlicht haben, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Erleben wir einen neuen Faschismus und wie könnte man diesen charakterisieren? Eva von Redeker, Philosophin, hat das Buch Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus geschrieben und Caroline Amlinger, Literatur- und Sozialwissenschaftlerin, hat gemeinsam mit Oliver Nachtwey dann das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus geschrieben. Also beide Bücher tragen den Faschismus bereits im Titel. Es hat auch schon viel Diskussion, gerade auch über den Begriff des demokratischen Faschismus gegeben. Und wir wollen mit beiden Autorinnen über ihre Analysen sprechen, über die Zerstörungslust, die Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey als ein wesentliches Moment dieses Faschismus identifizieren. Oder auch mit Eva von Redeker, die sich anguckt und das zeigt nochmal, oder das lenkt den Blick auch nochmal auf die tiefer liegenden Ursachen der aktuellen politischen Rechtsverschiebung, nämlich zu gucken, was hat ein neuer Faschismus auch mit den ökonomischen Verhältnissen und insbesondere mit den Eigentumsverhältnissen zu tun. Und das werden Rahel Jäger und ich gemeinsam mit den beiden ausloten und einen Einblick in die Bücher verschaffen.
Viele Themen und ja Diskussionen, die ja dann während der Konferenz geführt werden, sind sehr schwer und ich glaube manchmal, so geht es mir zumindest, auch ein bisschen ernüchternd. und auch ein bisschen kraftraubend. Und auch Sie beschäftigen sich ja auch schon länger wissenschaftlich mit eben diesen Phänomenen und diesen Entwicklungen, die wir jetzt gerade hier auch angerissen haben. Gibt es denn trotz all dieser Analysen und Beschäftigungen auch Dinge, die Sie beschreiben, analysieren, wahrnehmen, die Ihnen Hoffnung machen?
Absolut. Und ehrlich gesagt sind es genau die Vorbereitungen für dieses Event und die Vorbereitungen in Erfurt von breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen aufzustehen gegen die AfD, aufzustehen gegen rechtsextreme Akteure. Und das macht wirklich Mut. Für uns war es auch absolut beeindruckend, in welch kurzer Zeit es uns als Organisatorinnen gelungen ist, tolle Leute für die Foren zu finden, die andere Sachen abgesagt haben, weil so viele gesagt haben, das ist der Place to be, das ist wichtig, das hat jetzt Priorität. Und mir hilft es so ein bisschen im Entsetzen über die politischen Veränderungen, die wir die ganze Zeit sehen und die wir natürlich, ich lehre an der Universität Jena, direkt vor der Haustür sehen. Und ich finde, das gibt ganz viel Energie und Kraft zu sehen, was es alles an Vorbereitungen gibt und wie viele unterschiedliche Menschen sich in diesem Protest zusammenfinden. Und zu sehen, wir machen dieses öffentliche Wissenschaftsevent, aber wir sehen uns als Teil dieser sehr breiten, sehr bunten und glücklicherweise auch sehr lauten Protestbewegung.